Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Unerkannt bleiben im digitalen Zeitalter. Um dieses Privileg ist längst ein Kulturkampf entfacht. In dieser Woche gab es eine neue Runde. Gewonnen haben, so scheint es, mal wieder die, die auf Überwachung setzen.
Ja, virtuelle private Kommunikationsnetze nämlich dürfen in China nur noch nach staatlichen Spielregeln laufen. Der Internetriese Apple hat seine sogenannten VPNs daraufhin auch aus dem App Store entfernt.
Aber auch uns bei hier, ganz um die Ecke, wird aufgerüstet. Am Bahnhof Südkreuz in Berlin erproben Behörden und die Deutsche Bahn die automatisierte Gesichtserkennung. Über beides reden wir in dieser Breitbandsendung und dazu begrüßen Sie Markus Richter
und Vera Linz. Außerdem fragen wir, wie Algorithmen unser Weltbild prägen, denn sie wählen die Informationen aus, die auf unserem Bildschirm angezeigt werden. Das gilt oft auch für Musik hier bei uns. Bei Breitband ist sie noch handverlesen. Heute hat Roland Graffé Fundstücke aus dem Netz herausgefischt.
Los geht's mit Field Goal aus New York. Vor 2 Jahren haben sie sich zusammengefunden, als sie noch zur Highschool gingen. Und nach typischen Highschool-Band-Sound klingt auch ihre Musik, wie dieses Stück zum Beispiel hier, Display Board.
Topic.
Wer im Internet ist, der gibt ziemlich schnell zu erkennen, an welchem Ort er sich befindet. Die IP-Adresse, mit der sich der Computer ins Netz einwählt, verrät ja den ungefähren Standort.
Wir zum Beispiel beim Deutschlandradio surfen von der IP-Adresse 194 31 113 12 und man kann durch eine ganz kurze Google-Suche auch herausfinden, dass genau diese Nummer eben zum Deutschlandradio Kultur in Berlin gehört.
Staatliche Stellen haben natürlich noch mehr Möglichkeiten und das ist für Regimekritiker sehr von Nachteil, denn Regierungen bekommen sie deshalb ziemlich leicht zu fassen.
Für solche Situationen gibt es sogenannte Virtual Private Networks, kurz VPN. Dabei baut der eigene Computer eine verschlüsselte Verbindung zu einem anderen Rechner auf. Man geht dann quasi erst von diesem zweiten Rechner aus ins Internet. Und auf diese Weise kann man unerkannt vor staatlichen Zensoren surfen, wenn der VPN-Endpunkt, also der andere Rechner, im Ausland steht.
Genau. Kein Wunder, dass Diktaturen diese VPNs ein Dorn im Auge sind. Russlands Präsident Putin hat vor kurzem ein Gesetz erlassen, wonach Internetprovider in Russland keine Verbindungen mehr über VPN aufbauen dürfen. Und China hatte schon früher gehandelt.
Dort benötigen nämlich VPN-Anbieter seit Anfang des Jahres eine staatliche Lizenz und müssen dementsprechend auch nach den staatlichen Spielregeln mitspielen. Apple hat in dieser Woche jetzt erst zahlreiche VPN-Apps aus seinem chinesischen App Store entfernt. Das heißt, Leute in China können darüber nicht mehr ausländische Internetseiten aufrufen.
Wie das zu bewerten ist, darüber haben wir mit Volker Tripp gesprochen. Er ist politischer Geschäftsführer im Verein Digitale Gesellschaft. Und wir haben ihn als erstes gefragt, warum Apple gerade jetzt die Apps entfernt hat.
Ja, seit dem 1. Juni gibt es in China ein neues Gesetz zur Stärkung der Cybersicherheit. Dieses Gesetz selber ist noch gar nicht so explizit, sondern sieht lediglich vor, dass chinesische Behörden diese Bestimmungen durch weitere Verordnungen ausfüllen können. Das hat man jetzt offenbar gemacht, und zwar eben in Bezug auf VPN-Dienste, und hat eben jetzt geregelt, dass nur noch VPN-Dienste von China aus zugänglich sein dürfen, die sich auch vorher dort bei den staatlichen Behörden registriert haben. Eine Voraussetzung dafür, dass eine solche Registrierung stattfinden kann, ist, dass die Server dieses VPN-Dienstes auf chinesischem Hoheitsgebiet stehen. Der Hintergrund dürfte relativ klar sein. Die chinesischen Behörden sprechen davon, dass man ja Schäden verhindern wollte, die durch ausländische Kräfte entstehen in China, die dort Unruhe stiften wollen. Ganz offensichtlich geht es eben vor allen Dingen darum, ideologisch unerwünschte Webseiten zu unterdrücken, den Zugriff darauf zu unterdrücken und auch die Meinungsfreiheit ganz deutlich einzuschränken.
Auch Facebook löscht ja Inhalte auf Basis nationalen Rechts, und das ist ja manchmal erwünscht, zum Beispiel hier in Deutschland, aber wenn es in einem Regime stattfindet, dann zieht man immer die Augenbraue hoch und denkt, was soll das? Kommen die Internetkonzerne, wenn sie diesen nationalen Rechten nachkommen, eigentlich ihrer Pflicht nach, oder stehlen sie sich, wenn es da Menschenrechtsverletzungen gibt, eigentlich aus der Verantwortung?
Naja, ich denke schon, dass es einen ganz wesentlichen Unterschied macht, vor welchem Hintergrund man sich darauf beruft, dass man hier nur Gesetze befolgt. Es ist eben eine Sache, wenn man Inhalte löscht, die gegen Strafvorschriften verstoßen, die in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat aufgestellt worden sind, oder ob man eben einem autoritären Regime hilft bei Menschenrechtsverletzungen, denn darum geht es ja hier. Es geht darum, ganz klar die Informationsfreiheit zu unterdrücken, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Und da, meine ich, ist es schon ein wenig wohlfeil, wenn Apple sich darauf zurückzieht, dass es hier lediglich Vorschriften befolgen würde. Denn tatsächlich eben Menschenrechte haben eben eine universelle Geltung und sind sicherlich noch was anderes als die Strafvorschriften in einzelnen Ländern.
Seit Ende letzten Jahres gibt es ja in Deutschland den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte. Wie wirksam ist der eigentlich gerade in einem globalen Kontext betrachtet?
Naja, dieser Nationale Aktionsplan beruht ja auf den UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte. Und ein ganz großes Manko dieser Leitlinien ist, dass sie eben nicht verbindlich sind. Das heißt, es gibt auf der ganzen Welt in den unterschiedlichen Staaten ganz unterschiedliche Umsetzungen dieser Leitlinien. Und speziell in Deutschland hat man sich eben ja für einen zahnlosen Papiertiger entschieden. Denn die meisten Regelungen, die darin getroffen werden, sind eben nicht verbindlich. Sie sind beispielsweise als Erwartungshaltung der Bundesregierung formuliert, dass man jetzt hier menschenrechtliche Sorgfalt walten lässt bei den Unternehmen. Das soll also etwa bedeuten, dass sie bei ihren Außenhandelsgeschäften darauf achten, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Und wenn es durch ihre Dienstleistungen und Waren zu Menschenrechtsverletzungen kommt, sollen sie Entschädigungen leisten. Das Ganze ist aber eben nicht als Pflicht formuliert, sondern lediglich als Erwartungshaltung der Bundesregierung. Das überrascht einigermaßen, denn beispielsweise bei internationalen Handelsabkommen wie TTIP oder CETA hatte die Bundesregierung überhaupt gar kein Problem damit, Sondergerichtsbarkeiten für Unternehmen zu verteidigen und zu vereinbaren. Während eben jetzt andersrum, wenn es darum geht, dass den Opfern von Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen Entschädigungen gezahlt werden, es eben lediglich als bloße, dürre Erwartungshaltung formuliert wird.
Also Google, Facebook oder Apple beugen sich also den Rechtsvorschriften teils autoritärer Länder. Und da gibt es ja zwei Seiten, wo man vielleicht zumindest mal drüber sprechen könnte, ob das nicht vielleicht aus einer wirtschaftlichen oder vielleicht sogar aus einer menschenrechtlichen Sicht gut ist, wenn die Firmen das machen und trotzdem da bleiben. Erstmal für die Firmen gefragt, sind die denn nicht auf diese Märkte angewiesen? Also ist das nicht vielleicht ein bisschen, ja, also unmenschlich ist falsch bei Firmen, aber es ist nicht ein bisschen zu viel dann zu verlangen, okay, ihr dürft das nicht machen, im Zweifel müsst ihr euch aus dem Markt zurückziehen?
Also speziell für Apple ist China sicherlich ein sehr wichtiger Markt, genau genommen der zweitwichtigste Markt nach den USA. Apple macht fast ein Drittel seines Umsatzes in China. Insofern ist der Markt in China für Apple sicherlich von relativ großer wirtschaftlicher Bedeutung. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich fragen, was es tatsächlich den Menschen in China jetzt bringt, wenn so ein Unternehmen wie Apple tatsächlich in China bleibt. Google hat 2010 schon mal anders gemacht und sich komplett aus dem chinesischen Markt zurückgezogen, weil sie die Zensur der chinesischen Behörden eben nicht mitmachen wollten. Und wie man jetzt eben hier bei Apple sieht, führt die Tatsache, dass man in einem solchen autoritären Regime versucht, am Markt zu bleiben, ja lediglich dazu, dass die Dienste so zurechtgestutzt werden, wie die Dienste, die ohnehin dort verfügbar sind. Also glaube ich kaum, dass es jetzt ein großartiger Gewinn wäre, wenn Apple sich eben diesen Anforderungen des Regimes beugt, wenn sie dann tatsächlich in dem Markt bleiben. Und gerade für ein Unternehmen wie Apple, was ja an anderer Stelle sich immer so als Verteidiger der Menschenrechte gerne geriert. Ne? Wir denken beispielsweise an den Fall, in dem das FBI von Apple verlangt hat, das Telefon eines Terrorverdächtigen zu entschlüsseln, hat sich Apple standhaft geweigert und ist sogar vor Gericht gegangen und hat die ganze Sache durchgefochten. Hier geht das jetzt auf einmal nicht. Also insofern ist es vielleicht ein bisschen fadenscheinig, sich jetzt darauf zu berufen, dass man doch den Menschen damit einen Gefallen tun würde, wenn man an solchen Märkten tatsächlich positioniert bleibt.
Aber das muss ich nochmal nachfragen. Ist es in der Absolutheit wirklich richtig, das so zu sagen, und es ist nicht vielleicht doch von Vorteil, wenn man internationale Konzerne, die ja trotzdem sie jetzt auch nachgehendes politisches Gewicht mitbringen und vielleicht langfristig Änderungen erzielen können?
Ich fände es gut, wenn sie ihr politisches Gewicht dann tatsächlich in die Waagschale werfen würden. Das könnte beispielsweise dadurch passieren, dass sie sich eben mal zusammentun und vielleicht auch mit Regierungen westlicher Staaten zusammentun, um tatsächlich Druck auf China auszuüben. Aber einfach nur zu sagen, naja, wir machen jetzt einfach mal diese Beschränkung mit und bleiben hier am Markt und damit tun wir den Chinesen einen Gefallen, halte ich in dieser Form auch absolut nicht für richtig.
Sie haben ja gerade schon geschildert, wie Apple zum Beispiel mit zweierlei Maß misst. In den USA wehrt man sich, in China nicht. Wie kann man denn aber in einer globalen digitalisierten Welt auch Unternehmen eben stärker dazu zwingen oder verpflichten, eben Menschenrechten gerecht zu werden?
Na, ich finde, das ist erstmal eine Frage, die wir uns alle als Verbraucher stellen müssen. Denn wir als Verbraucher sind ja diejenigen, die diese Unternehmen letztlich bezahlen. Wenn wir als Verbraucher Wert darauf legen, dass diese Unternehmen konsequent sich für Menschenrechte einsetzen und Menschenrechten nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern tatsächlich durch ihr Handeln einen Wert beimessen, und eben nur solche Unternehmen dann auch tatsächlich finanziell unterstützen, glaube ich, würde sich das Problem relativ schnell von selber lösen. Also mit anderen Worten, wenn die Beachtung von Menschenrechten zu einem USP, zu einem Verkaufsargument wird, dann könnte das tatsächlich gelingen. Darüber hinaus sind natürlich sowas wie die UN-Leitlinien eigentlich eine feine Sache. Problematisch ist natürlich, dass man da so viel Spielraum in der Umsetzung lässt. Und das bedeutet eben, dass diese Leitlinien weltweit nicht einheitlich umgesetzt werden. Und damit verliert man natürlich ganz viel politisches Gewicht gegenüber solchen autoritären Regimen. Insofern wäre es sicherlich sinnvoll, wenn es verbindliche internationale Vereinbarungen darüber gäbe, wie Unternehmen die Menschenrechte zu wahren haben.
Aber nochmal zur Verbrauchermacht. Das ist ja immer so ein Totschlagargument, finde ich. Also die Verbraucher müssen sich einfach nur wehren. Aber wir wissen doch alle, dass es gar nicht so einfach ist, sich aus diesen großen Playern zurückzuziehen.
Ja, das mag sein, aber dazu gehört dann eben, dass man sich entsprechend informiert. Diese Möglichkeiten haben wir ja mit dem Internet und es macht vielleicht auch ein bisschen Mühe. Das heißt, wir müssen uns alle einfach mal fragen, wie wichtig sind uns denn die Menschenrechte? Ich finde, die Mühe sollte es uns wert sein.
Sagt Volker Tripp, politischer Geschäftsführer des Vereins Digitale Gesellschaft. Wir danken für das Gespräch und ich frage dich, Markus, ich habe es ja schon angedeutet im Gespräch, ja, macht man sich nicht ein bisschen zu einfach und wälzt, ich sag mal in Anführung, auch die Verantwortung auf den Einzelnen ab?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es so sagen kann. Ich glaube tatsächlich, es ist nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, dass das funktioniert. Weil, also wenn man sich gerade den konkreten Fall anguckt und sich jetzt mal fragt, also in der westlichen Welt, wenn ich dann einen Anbieter auswählen will, der sozusagen Privatsphäre und Datenschutz auch so ein bisschen mit auf der Agenda hat als Verkaufsargument gegenüber dem Nutzer oder der Nutzerin, dann ist ja Apple tatsächlich sozusagen sehr weit vorne da. Und deswegen finde ich das schwierig, das zu sagen, weil so ein bisschen eine Alternative fehlt. Und es kommt mir so vor, man kann hier nur aus dem kleineren Übel wählen.
Ja, genau. Und die Diskussion gibt es ja auch viel bei Facebook. Da wird ja auch mal gesagt, dann geh doch raus, wenn dir die Datenschutzbestimmungen nicht passen. Und da wissen wir alle, das ist nicht so einfach, sich komplett zurückzuziehen. Und ich finde, es ist einfacher, mal ein Produkt im Supermarkt nicht zu kaufen, als eben sich aus so einem ganz komplexen System zurückzuziehen, die weit liegt vielleicht in der Mitte, aber ich finde, es ist einfach zu einfach, es auch den Verbraucher zu schieben.
Ja, aber ich finde schon, man darf den auch wiederum nicht ganz entlassen. Also man kann, weil wenn niemand was sagt, dann wird nie etwas passieren, aber vielleicht brauchen wir dafür einfach nochmal eine eigene Sendung, um das auszudiskutieren.
Ja, vielleicht und ein bisschen Musik, wo man jetzt nochmal in Ruhe drüber nachdenken kann. Die Madrider Band Tiger und Milk hören wir nämlich jetzt. Die scheinen schon ein bisschen im gesetzteren Alter zu sein, die Mitglieder dieser Band. Ob sich ihr Stück Escritura Automatica wie von alleine schrieb, das wissen wir allerdings nicht.
Han dicho los expertos que está entrando el mal tiempo, si llueve.
se ha acercado a ti y ha dicho ya está bien que no nos mientas. Los que ahora se lamentan, los que pueden dispararnos, todas las partes implicadas son capaces de quererte, de hacer que no te acuerdes. Se ve que algunas veces, cuando menos te lo esperas, algunos de esos hombres con los que tú te acuestas se ve que estamos mal. Se ve que estamos mal. Se ve que estamos mal.
Band, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wieser. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Eine Meldung aus dieser Woche lautete, Facebook will in Zukunft Falschmeldungen im Portal auch mit künstlicher Intelligenz bekämpfen. Obwohl man das ja bisher eigentlich nicht wollte. Wie soll das jetzt funktionieren?
Naja, bisher ist das nur ein Test in 4 Ländern, unter anderem in Deutschland. Facebook experimentiert da mit einer selbstlernenden Software. Die sucht nach verdächtigen Beiträgen. Viel zu den Kriterien ist dabei aber nicht bekannt. Nur, dass das Programm Kommentare und Hinweise von Nutzern auswertet und außerdem die Verweildauer der Leser misst. Denn Falschmeldungen würden angeblich schneller weggeklickt. Wenn der Algorithmus dann Alarm schlägt, sollen in einem zweiten Schritt Faktenprüfer den Beitrag auf seinen Wahrheitsgehalt überprüfen. Hier in Deutschland übernimmt das ja das Recherchezentrum Korrektiv. Zweifelhafte Inhalte würden dann um weiterführende Artikel zum Beispiel mit Richtigstellungen ergänzt. Diese Empfehlung, die kennen wir ja eigentlich auch schon unter der Überschrift Mehr zum Thema, gibt es ja auch bei normalen Artikeln. Ne?
Diese Kooperation mit Korrektiv, die wurde ja eigentlich schon Anfang des Jahres verkündet. Man hat aber bisher gar nicht so auf Facebook direkt was mitbekommen von dem Rechercheteam. War das noch so eine Vorabphase, jetzt geht's richtig los, jetzt ändert sich das?
Ja, im Prinzip kann man sagen, seit dieser Woche geht es richtig los. Da soll das mit diesen weiterführenden Inhalten jetzt tatsächlich bei Falschmeldungen passieren. Bisher wurden die Faktenchecks nur auf der Webseite von Korrektiv veröffentlicht. Ursprünglich hatte man ja eigentlich angedacht, Falschmeldungen direkt auf Facebook zu markieren. Dafür gab es aber in Deutschland nicht die nötige Voraussetzung. Das sagt Caroline Schwarz aus dem Rechercheteam.
Bisher war es so, dass man eben für diese andere Kennzeichnung einen zweiten Medienpartner braucht im Land. Das ist in Deutschland einfach bisher nicht der Fall gewesen. Wenn man keinen zweiten Faktenchecker hatte, wurde auch nichts gekennzeichnet. Insofern war es bisher nicht sichtbar.
Und anscheinend gab es aber auch bei Facebook einen Strategiewechsel. Auch in anderen Ländern soll jetzt nicht mehr mit der Kennzeichnung, sondern mit ergänzenden Artikeln gearbeitet werden. Vielleicht auch, damit ausgedachte Meldungen nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, wenn wir über Fake News sprechen, dann landen wir auch ganz schnell bei Hasskommentaren. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat in dieser Woche ein härteres Vorgehen dagegen gefordert. Was schlägt er denn vor?
Norbert Lammert fordert Sanktionen statt Argumentation, denn Argumentationen würden nämlich Urheber von Hasskommentaren kaum noch erreichen, sagt er. In einem Interview mit der Gesellschaft für deutsche Sprache hat der Bundestagspräsident deshalb ein Mindeststrafmaß für Hasskommentare angeregt. Staatsanwaltschaften und Richtern solle die Möglichkeit genommen werden, Strafverfahren wegen vermeintlicher Unerheblichkeit gleich niederzuschlagen, so Norbert Lammert. Für ihn sei es nicht hinnehmbar, was Abgeordnete im Bundestag und Politiker in den Kommunen an Verleumdungen, Beschimpfungen und unmittelbarer Gewaltandrohung erlebten.
Gewalt ist ein gutes Stichwort. Deine letzte Meldung, Tim, können wir musikalisch ein wenig einleiten, sodass sicher viele gleich genau wissen, worum es geht.
Game of Thrones. Gerade läuft die 7. Staffel der erfolgreichen Fantasy-Serie an. In dieser Woche hat aber der amerikanische Bezahlsender HBO einen Hackerangriff gemeldet und der soll wohl genau mit den Game of Thrones in Zusammenhang stehen. Was war da los?
Ja, im Auftrag von HBO wird ja Game of Thrones produziert und angeblich ist es Hackern gelungen, unveröffentlichte Folgen und das Drehbuch einer Episode von den Servern des Senders zu stehlen. Die 4. Folge der aktuellen Staffel ist tatsächlich auch gestern dann im Netz aufgetaucht. Allerdings zeigt das Wasserzeichen des geleakten Materials, dass die Folge wohl nicht bei dem Hackerangriff auf HBO, sondern beim indischen Vertriebspartner des Senders entwendet wurde. Die Programmmanager, die hüllen sich bisher erstmal in Schweigen, sprechen nur von einem verstörenden Zwischenfall und haben die Polizei eingeschaltet. Amerikanische Medien berichten, dass wohl insgesamt 1,8 Terabyte Daten abhanden gekommen sind, darunter auch neue Folgen anderer Serien. Fans von Game of Thrones, die sind natürlich jetzt schwer beunruhigt, dass die Hacker das Ende der aktuellen Staffel vorab im Netz irgendwie leaken, veröffentlichen. Tja, oder wie sagt doch der etwas zwielichte und rätselhafte Eunuch Varys in der Serie?
A very small man can cast a very large shadow.
Das ist wahr. Danke, Tim. Die gesammelten Medien und Meinungen finden Sie unter breitband.deutschlandfunkkultur.de und da gibt es dann auch die Netzmusikliste.
Der Italiener Damiano Baldoni ist da auch drauf. Der macht Musik, die sich gut für Filme und Serien eignet. Vielleicht erinnert deshalb das Cover seines letzten Albums zumindest von fern auch an Game of Thrones. Und auch The One Who Spread the Sadness würde sich da wohl ganz gut einfügen.
Breitbandbesprechung.
Sie dort draußen vor den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten, wer sind Sie eigentlich? Wofür interessieren Sie sich? Auf welchen Kanälen interessieren Sie sich? Und wie können wir es schaffen, dass Sie sich für uns und unsere Inhalte interessieren?
Ja, Fragen, die nicht nur Markus interessieren, sondern die für Medienanbieter und Redaktionen immer wichtiger geworden sind, seit es nicht mehr nur die klassischen Medien gibt, sondern viele digitale Kanäle, soziale Medien und journalistische Angebote.
Und es gab am Anfang so eine Schockstarre und dann so eine Verweigerungshaltung und dann so eine im Digitalen stattfindende, jeder für sich Experimentierphase. Aber seit einiger Zeit beginnt jetzt auch die Professionalisierung.
Und dafür gibt es dann natürlich auch ein neues Buzzword. Audience Development heißt es. Und dahinter steht die Planung und Suche nach dem Publikum in den unendlichen Weiten des Internets. Wie das funktioniert und benutzt wird, darüber hat sich Stefan Fries einmal umgehört.
Früher nannte man es Werbung.
Jetzt im Spiegel. Steh auf und lauf. Entspannen und bewegen in gesundem Gleichgewicht. Der Spiegel. Keine Angst vor der Wahrheit.
Das Buhlen um Aufmerksamkeit, so wie hier in einem Fernsehspot für den Spiegel. Aufmerksamkeit für das eigene Produkt schaffen, auf das die Leute es kaufen, im Fernsehen, in Zeitschriften, auf Plakaten. Heute gibt es viel mehr dieser Plattformen, die sich für Werbung eignen. Denn den Spiegel gibt es nicht nur als Zeitschrift, sondern auch als Webseite, als App, in sozialen Netzwerken und davon 2 Dutzend anderer Plattformen. Überall buhlt die Marke um Aufmerksamkeit, denn die Konkurrenz ist viel größer als am Zeitungskiosk. Schließlich ist das Netz voll mit Content. Die Werbung muss deshalb jeweils plattformgerecht sein, sagt Thorsten Beek, Social-Media-Chef bei Spiegel Online. Während man zum Beispiel bei Facebook eine recht breite Zielgruppe erreiche, sei sie etwa bei Snapchat sehr spezifisch.
Da erreichen wir ein Publikum, das mehrheitlich weiblich ist und 90% der Nutzer sind unter 24. Das heißt, wir haben eine ziemlich spitze Zielgruppe, wir haben eine klare Nutzung, das findet alles auf einem mobilen Endgerät statt. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, was wollen wir denn da für Inhalte produzieren, dann müssen wir Inhalte für Mädchen und junge Frauen produzieren, wenn wir da erfolgreich sein wollen.
Genau darum kümmert sich die Abteilung für Audience Development, die es in immer mehr Medienhäusern gibt, auch bei Deutschlandfunk Kultur. Audience Development meint dabei genauso die Erarbeitung oder Herausbildung eines Publikums wie dessen Weiterentwicklung. Bei Zeit Online leitet Björn Wagner die Abteilung.
Vereinfacht gesagt ist Audience Development eigentlich sowas wie die Marketingabteilung der Online-Redaktion und des Verlags. Und es ist vor allem eine strategische Abteilung, die sich eigentlich zunächst darum kümmert, Nutzer über Suche, Social Media und andere Websites eben auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Wenn das geschafft ist, dann die Nutzer zu Überzeugungstätern eigentlich zu machen, die das Angebot direkt ansteuern und final natürlich über eine Registrierung oder ein Abonnement sich noch stärker zur Marke bekennen.
Journalistische Medien wie Spiegel Online und Zeit Online wollen dabei grundsätzlich zurückhaltender agieren als News-Aggregatoren wie BuzzFeed, die bisher vor allem mit Clickbaiting und Listicles auf sich aufmerksam gemacht haben. Der neue Chefredakteur Daniel Drepper baut BuzzFeed allerdings seit einigen Monaten zu einem journalistischen Produkt um, das BuzzFeed in den USA schon länger ist. Im Moment will sich Drepper noch nicht zur Strategie äußern. Für Konkurrenten wie Zeit-Online-Redakteur Björn Wagner ist aber eins schon erkennbar.
BuzzFeed verspricht, über weiche Themen Nutzer anzulocken und diese Zielgruppe auch an substanziellere Themen heranzuführen. Wenn das tatsächlich gelingt, ist das meiner Meinung nach die Mühe wert. Auf alle Fälle ist es ein spannendes Projekt und Zeit Online macht mit dem Projekt Z jedenfalls sehr gute Erfahrungen in diesem Bereich.
Auch das lässt sich als eine Form von Audience Development ansehen. Basis der Strategien in den Medienhäusern sind dabei meistens Daten, denn die Nutzer liefern viele davon. Von wo aus klicken sie sich auf die eigene Webseite? Was lesen sie? Wie lange bleiben sie? Kommen sie wieder? Dabei helfen Programme, die den Traffic analysieren und Klickabfolgen auf der eigenen Seite messen, die Zahl von Interaktionen in sozialen Netzwerken und Abrufzahlen etwa von Audio- und Videopodcasts. Dabei sind Klickzahlen nur ein Kriterium neben anderen und eine stärkere Publikumsorientierung führe nicht zwangsläufig zu einer Boulevardisierung und Verflachung, betonen die Macher. Kernpunkt ist auch für Thorsten Beek von Spiegel Online, die journalistischen Inhalte an die Leser zu bringen. Es nutze ja nichts, wenn man eine Geschichte schreibe, die am Ende keiner lese.
Es ist vielleicht wirklich ein blödes Beispiel, aber ich würde eben einen geschriebenen Text auch nicht bei YouTube sehen. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie funktioniert die Plattform, was erwarten die Nutzer da Und natürlich hat das auch einen gewissen Einfluss auf die journalistischen Formate. Es hat aber keinen Einfluss auf die Kriterien, nach denen wir unsere Inhalte produzieren, in wem wir unsere Geschichten schreiben.
Es geht also nicht darum, was die Inhalte sein sollen, sondern wie sie präsentiert werden. Ob das Publikum diese Inhalte dann aber wirklich sieht, ist nicht nur von der passenden Verpackung abhängig, sondern oft auch von den Algorithmen der Suchmaschinen und sozialen Netzwerke, die darüber entscheiden, welche Inhalte den Nutzerinnen und Nutzern überhaupt angezeigt werden.
Und wie die Wechselwirkung zwischen Journalismus, Inhalten und Publikum aussieht, das besprechen wir gleich mit dem Soziologen Jan-Felix Schrape. Vorher gibt's Netzmusik aus San Francisco, Field Music mit Like a Feather or a Paw Print. Produzieren Inhalte und sie versuchen dabei zu ahnen, wie sie diese Inhalte verpacken und präsentieren müssen, um ihr Publikum zu erreichen. Aber welche dieser Inhalte die Nutzerinnen und Nutzer dann tatsächlich auf ihrem Bildschirm zu sehen bekommen, darüber entscheiden weder die Macher noch die Empfänger der Medien, sondern heutzutage vor allem Algorithmen.
Egal, ob wir zu einem Thema eine Suchmaschine bemühen oder unseren Social-Media-Feed an uns vorbeizählen lassen, was für uns interessant ist, wird berechnet. Seit einigen Wochen wird wieder viel mehr darüber diskutiert, welche Rolle diese Algorithmen für uns und unsere Gesellschaft spielen.
Genau darüber haben wir uns mit dem Soziologen Jan-Felix Schrape unterhalten. Er arbeitet an der Universität Stuttgart zu Organisations- und Innovationssoziologie.
Und als erstes wollten wir von ihm wissen, ob er daran glaubt, dass die Algorithmen für die Nachrichtenauswahl auch das politische Weltbild von Nutzerinnen und Nutzern verändern können.
Ich glaube, dass algorithmische Filterstrukturen die politische Meinungsbildung sehr stark beeinflussen können, sofern die Medienrezipientinnen und Rezipienten sich nur noch auf diese algorithmisch vermittelte Öffentlichkeit verlassen. Weil algorithmische Filterstrukturen die Entstehung von in sich geschlossenen Teilöffentlichkeiten oder Gegenöffentlichkeiten sehr stark befördern. Und das spielt natürlich insbesondere Menschen ins Kontor, die sehr gerne nur die Meinung von Gleichgesinnten hören möchten, so wie das früher in verschwörungstheoretischen Zirkeln beispielsweise der Fall war oder heute eben in besonders extremen politisch aufgeladenen Öffentlichkeiten im Netz.
Was ja algorithmischer News-Stream-Erstellung oft unterstellt wird, ist, dass da vor allen Dingen die Artikel berücksichtigt werden, die gerne geklickt werden. Also emotionale, herausfordernde Schlagzeilen, die vielleicht wenig Inhalt haben, aber doch immer so auf diesem emotionalen Level ansprechen. Und wenn man jetzt nur sowas, das ist ja der Verdacht, den Sie auch äußern, wenn man jetzt also nur sowas noch dargeboten bekommt, kann das zu einer Wesensänderung beim Menschen führen?
Also ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, so etwas nur noch dargeboten zu bekommen, dann kriegt man eben ein sehr in sich geschlossenes und einbeiniges Weltbild serviert und nimmt das dann auch an. Wenn wir uns kurz auf das allgemeine Publikum fokussieren, da gibt es ja diese gängige These, diese bekannte These, dass eine emotionsgeladene Berichterstattung die negativen oder extremen Dynamiken in einer Gesellschaft betont und dadurch sich sozusagen die Kontraste in der Weltbeschreibung immer weiter erhöhen und der Einzelne den Eindruck gewinnt, dass die Welt immer schlechter oder gefährlicher würde. Aber ich glaube, dass es mittlerweile so etwas wie eine alltägliche Medienkompetenz gibt. Und das gilt auch und gerade für den Online-Bereich. Also informierte Mediennutzer wissen mittlerweile doch ganz gut, dass News-Plattformen wie Spiegel, Bild, Focus oder ganz offenkundig die Huffington Post sehr bewusst affektive Überschriften platzieren, um dieses Spiel um Klicks, dieses berühmte Spiel um Klicks gewinnen zu können.
Welchen Einfluss hat dieses Spiel um Klicks auf die politischen Akteure? Wenden die sich eher den gefühlten als den echten Problemen zu, weil sie wissen, eben das wird mehr wahrgenommen?
Die Unterscheidung zwischen echten und gefühlten Problemen, die ist ja im Allgemeinen eher recht schwierig. Ich würde sagen, die echten Probleme für Politiker sind doch letztlich die Probleme, die ganz oben auf der öffentlichen Agenda stehen und deren Nichtbearbeitung dazu führen würde, dass sie auf absehbare Zeit nicht mehr gewählt würden. Und die öffentliche Agenda wird eben heute nicht mehr nur durch professionelle Massenmedien, sondern phasenweise auch durch Kommunikationsdynamiken im Social Web bestimmt. Und das ist ein ganz starker demokratisierender Moment, aber das kann andererseits eben auch dazu führen, dass kurzfristige Befindlichkeiten oder Gefühlslagen gegenüber langfristigen Problemstellungen in den Vordergrund rücken in der politischen Bearbeitung.
Es hört sich so an, als ob Sie einerseits Algorithmen fürchten, also sagen, wenn es nur die übernimmt, das ist zu wenig, und andererseits aber auch sagen, dem Publikum an sich kann man schon auch eine Medienbildung, eine Medienkompetenz zutrauen, dass es das unterscheiden kann. Das heißt, es spielt ja also eigentlich beides zusammen. Das Publikum wählt aus welchen Quellen der Algorithmus sich füttert, und dann kann es ja damit arbeiten. Besteht denn jetzt eine Gefahr oder nicht? Das ist mir noch nicht so richtig klar geworden.
Die Gefahr bestünde, wenn die Gesellschaft sich dafür entscheiden würde, mehr oder minder auf lange Sicht voll und ganz auf professionelle journalistische Leistungen zu verzichten. Aber ich glaube, dass es nicht in diese Richtung geht.
Sagt Jan-Felix Schrape, Soziologe an der Universität Stuttgart. Wir müssen also keine Angst davor haben, dass Algorithmen sozusagen uns verzichtbar machen, uns Journalisten, und dass sie die Leute zu sehr manipulieren können, wenn man aufgeklärt genug ist. Aber Markus, teilst du das? Ich meine, teilst du die Einschätzung, dass wir keine Angst davor haben müssen, dass Journalisten abgeschafft werden?
Naja, ich glaube nicht, dass Journalisten abgeschafft werden, aber ich glaube schon, dass es Bereiche gibt, wo man durch Algorithmen sozusagen ersetzt wird, weil das Schaffen der Inhalte wird sicherlich, solange es nicht sozusagen um reine Nachrichtenansagen gehen, wird das sozusagen journalistische Arbeit, journalistische menschliche Arbeit sein, auf absehbare Zeit, sage ich mal, nächsten 20, 30 Jahre. Aber die Auswahl dessen, was jemand, also einem Einzelnutzer oder einer Nutzerin angezeigt wird, ich glaube, das wird zunehmend überall algorithmisch sein, weil selbst das handgeschöpfteste Medium kann sich, glaube ich, auf Dauer nicht diesem Reiz verschließen, seinen eigenen Nutzern nur das anzeigen zu wollen, was die auch wirklich toll finden, und zu versuchen, das andere zu verstecken.
Klingt so ein bisschen dystopisch oder so?
Nö, ich glaube, das ist sozusagen, die Inhalte werden sozusagen hochqualitativ geschaffen und man nimmt sich die technischen Werkzeuge zu Hilfe, um die Präsentation zu überlassen.
Aber hast du Sorge, dass es wirklich zu einer Manipulation kommen kann, oder dass die Leute schon klug genug sind, damit gut umzugehen?
Also genau, einerseits halte ich sozusagen für nicht neu, dass versucht wird, sozusagen mit der Präsentation von Nachrichten auch Manipulation zu machen. Das wird ja immer, also schon genau. Berlusconi sozusagen, man kauft einen Fernsehsender, das ist ja auch nichts anderes. Es wird es sicherlich auch mit Algorithmen geben. Und ja, ich habe auch die Hoffnung und die Zuversicht, dass wir medienkompetent genug sind, um das zu überleben.
Genau, und die große Frage ist ja, die noch ein bisschen ungeklärt ist, welchen Einfluss Algorithmen wirklich haben, weil man weiß schon, dass sie ein Teil des Einflusses sind bei der Meinungsbildung, also weil wir noch klassische Medien haben, weil wir noch Face-to-Face-Kommunikation haben, weil wir noch das reale Leben haben. Also es ist ein Bestandteil aus mehreren, und man weiß aber noch nicht genau, welche Wirkung dieser kleine Bestandteil nun konkret hat.
Ich habe aber schon das Gefühl, also was ist in den letzten 2-3 Monaten, ist diese Diskussion wieder hochgekocht, und ich habe schon das Gefühl, dass das so umschwenkt von so einem ganz schlimmen Pessimismus zu, ja, das ist ein Teil und auf den müssen wir auch achten, aber das ist nicht alles, also der wird nie sozusagen komplett bestimmend sein.
Also es gibt eine vorsichtige Entwarnung, sozusagen. Aber auch nur eine vorsichtige. Ja. Okay. Darauf Musik, würde ich sagen.
Gut, so machen wir das.
A Sea of Leaves, Don't Kill the Lights.
much to say. Try getting over small issues of life. Hey, leave a day at a time, that's the fun right there.
Falls Sie treue Netzmusikhörer sind und Ihnen das sehr bekannt vorkommt, das Stück ist tatsächlich schon von 2009. Aber die Band Sea of Leaves hat ihr gleichnamiges Album von damals nochmal neu herausgebracht, neu abgemischt und mit teilweise alternativen Versionen ihrer Songs. Und genau so eine Alternate Version haben wir gerade gehört von Don't Kill the Lights.
Am Bahnhof Südkreuz wurde in dieser Woche ein Experiment gestartet. Hat nichts, wie man vielleicht hoffen möchte, mit der Modernisierung des Zugwesens zu tun. Nein, man kann sich quasi kostenfrei fotografieren und sein Gesicht scannen lassen. Damit wurde das neue Videoüberwachungszeitalter eingeläutet.
Das Projekt der Bundespolizei heißt Sicherheitsbahnhof Südkreuz. Damit soll herausgefunden werden, ob Gesichtserkennungssoftware automatisch die Besucher des Bahnhofs auseinanderhalten und bestimmte Personen wiedererkennen kann.
Es ist wie immer bei der Einführung von neuen Überwachungstechnologien. Die Polizei verspricht sich eine Erleichterung ihrer Arbeit und Datenschützer schlagen Alarm. Matthias Finger war vor Ort.
Die Bundespolizei forscht in einer groß angelegten Versuchsanordnung. Zunächst werden die Besucher des Bahnhofs mit Kameras erfasst. In einem zweiten Schritt gleichen Computer die gewonnenen Bilder mit vorhandenen Fotos in einer Datenbank ab. Sehen tut man davon nichts vor Ort.
Also ich habe hier eigentlich eine richtige Festung erwartet mit 1000 Kameras, die auf mich gerichtet sind. Aber eigentlich sieht alles ganz normal aus, völlig unspektakulär. Hier gibt es nur ein paar Aufkleber, auf denen Pilotprojekt Gesichtserkennung steht. Und die Leute wuseln um mich herum wie immer.
Wenn sie das machen, um unser Land zu schützen und wenn es hilft, ist es in Ordnung. Wenn nicht, na, dann haben sie eine Pleite erlebt, sag ich mal, dann müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Auch unsere Politiker.
Zur Teilnahme am Projekt wird keiner gezwungen. Überwachte Türen, Aufenthaltsflächen und Treppen sind gekennzeichnet. Nach dem Eintreten habe ich auch ganz schnell wieder vergessen, welche Farbe wofür steht.
Ich finde, man könnte das ein bisschen besser kennzeichnen. Ich hätte jetzt gedacht, das ist irgendeine Werbung und wäre dran vorbeigegangen. Also, weil ich bin schon vorhin hoch und runter gekommen.
Du hast dich sozusagen schon erkennen lassen?
Quasi, ohne dass ich es gemerkt habe.
Wo gehst du jetzt durch? Durch welche Tür? Gesichtserkennung oder keine Gesichtserkennung?
Ich werde jetzt durch die Tür ohne Gesichtserkennung gehen. Ich finde es unangenehm.
Warum?
Ich habe zwar nichts zu verbergen, aber ich weiß nicht genau, wozu das genutzt wird und ich weiß nicht genau, wozu die überhaupt die Technologie weiterentwickelt wird. Ich finde, das muss erstmal diskutiert werden und erst dann sollte man so ein Projekt starten.
Einige scheinen ganz bewusst den Eingang zu nehmen, an dem keine Kamera hängt. Problematisch ist der Modellversuch zwar noch nicht. Unsere Bilder werden nirgends gespeichert, aber bei manchen arbeitet das Kopfkino schon. Mit den gewonnenen Bildern der Überwachungskameras könnten irgendwann Bewegungsprofile erstellt werden. Die zeigen dann beispielsweise, dass ich gerade vorm Zeitungskiosk stehe. Biometrisch sind wir alle längst erfasst. Aber man kann ja diese Bilder hier nicht einfach abgleichen mit unseren Fotos beim Einwohnermeldeamt, oder?
Das ist im Moment so, aber wenn Daten in verschiedenen Töpfen sind, dann kann man sich ja Konstellationen vorstellen, in denen diese Daten dann aus verschiedenen Gründen dann vielleicht auch wieder zusammengeführt werden. Also wenn die Möglichkeit besteht, wird es Situationen geben, in denen jemand auf die Idee kommt, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Datenvermeidung ist immer noch der beste Datenschutz. Terrorabwehr ist momentan ein Freibrief für Datenklauberei. Trotz ausgedehnter Videoüberwachung gab es auch in Großbritannien Terroranschläge. Und die unkontrollierbare Sammelwut der Geheimdienste ist auch vielen suspekt. Keiner weiß so richtig, was die dürfen. So könnte es zu einer schleichenden Anpassung unseres Verhaltens kommen. Ganz leise und unbewusst. Einfach, weil wir um die konstante Beobachtung wissen. Sie wird normal und prägt uns.
Genau diese Verhaltensänderung ist es, die eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Dass der Einzelne das Gefühl hat, dass das passiert, das reicht schon aus für eine Verhaltensänderung. Und die ist nicht vereinbar mit den demokratischen Prinzipien.
Mein Technikphilosoph Stefan Ulrich. Anonymität ist ein unterschätztes Gut. Für ihn steht gar die Pluralität unserer Gesellschaft auf dem Spiel.
Das führt dazu, dass wir uns plötzlich absolut konform verhalten, damit wir eben nicht aus dem Raster fallen. Und das finde ich sehr gruselig. Also für mich ist das eine Gesellschaft von Robotern, die gleich tickt.
Repressiven Staaten würden wir den Missbrauch intelligenter Videotechnik durchaus zutrauen, um beispielsweise Oppositionelle oder Bürgerrechtler zu überwachen. Nur bei uns soll die Praxis unbedenklich sein, ganz schön blauäugig und vielleicht auch etwas überheblich.
Die Einschränkung und das Gefühl, beobachtet zu werden, das ist immer so lange kein Problem, wie irgendwie die Regierung gutwillig ist, aber sobald man in Konflikt mit der Regierung kommt, ist das natürlich auch immer problematisch.
Die Polizei hingegen versteht das Gerede vom Überwachungsstaat nicht.
Zurückbleiben bitte.
Hier am Bahnhof Südkreuz gab es schon immer 80 Überwachungskameras. Jetzt sind lediglich 3 neue hinzugekommen. 300 Freiwillige wurden fotografiert, von vorn und von der Seite. Und nun sollen ihre Gesichter aus dem Strom der Menschen, die hier entlang marschieren, gefiltert werden. Mehr ist nicht, erstmal. Oliver Malchow von der Gewerkschaft der Polizei.
Ich glaube, das ist wirklich eine Dramatisierung der Situation. Wir wollen feststellen, ob es mit der Technik eine Gesichtserkennung geben kann. Wir also letztendlich Menschen, nach denen gefahndet wird oder aber denen wir zum Beispiel auch Aufenthaltsverbote auferlegt haben, ob die sich an die Regeln halten bzw. wo sie sich aufhalten, damit wir sie eher festnehmen können.
Kabumm! Und schon schlägt die Bundespolizei am Bahnhof Südkreuz zu. Ganz bequem, ohne mühselige Fahndung. Irgendwann mal. Wenn sich Straftäter dort überhaupt noch sehen lassen und sich nicht verkleiden.
Matthias Finger, über das Projekt Sicherheitsbahnhof Südkreuz.
Haben Sie dazu eine Meinung?
Ja, habe ich.
Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit schreien, weil ich die Diskussion darum sozusagen so krass finde. Ich bin besonders enttäuscht von der Bundesdatenschutzbeauftragte, die ja gesagt hat, ja, also rechtlich ist das alles nicht bedenklich. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte hat gesagt, naja, das könnte man, wenn man die höchstrichterliche Verfassung am Verfassungsgericht, die Rechtsprechung da sieht, ganz anders sehen. Und auch die, so ein bisschen, halt das ein bisschen für so Blauäugigkeit. Und was mich auch ärgert ist, wenn man da teilnimmt, dann kriegt man einen Einkaufsgutschein, wenn man sich oft genug abfilmen lässt, für 25 Euro. Das macht mir alles ein sehr schlechtes Gefühl, weil es sozusagen, also selbst wenn man zu dem Schluss kommen würde, dass sich das Projekt irgendwie lohnt, ich finde, das ist nicht mal ordentlich diskutiert worden.
Und dann noch von Amazon. Aber, also der Gutschein. Nein, aber ich habe darüber auch nachgedacht. Ich denke, ich finde es auch total kritisch. Aber wenn es schon passieren muss, finde ich gut, dass es so öffentlich passiert, dass sozusagen alle drauf schauen, und habe die Hoffnung, dass daraus eine Diskussion entsteht, dass man dann am Ende zu dem Schluss kommt, wir machen es nicht, oder dass es wirklich unter Beobachtung steht, so ein Projekt. Also ich finde es 10.000 Mal besser, als wenn man das jetzt irgendwie so... Was denn? Wow.
Das ist ein sehr optimistischer Ausblick. Ich hätte das sozusagen selber nie so optimistisch geteilt, dass man sagt, es ist doch besser, wenn sie machen. Ich hätte immer gesagt, das ist ja der erste Schritt. Und wenn das jetzt als Projekt gelaufen ist, ein halbes Jahr, dann sagen alle, hat doch nicht wehgetan, das können wir doch weiterhin machen, ist doch super.
Darauf kommt es ja jetzt an, eben genau hinzuschauen und das abzuwenden durch eine öffentliche Diskussion.
Na gut, wir schauen genau hin, aber Ihnen nicht weiter nach, was Sie machen und wo Sie hingehen, sondern übergeben jetzt einfach an die Kollegen, an den Nachrichten und das Theatermagazin Rang 1.
Dort wird nämlich André Mumort jetzt gleich moderieren, und er wird ein Buch aufschlagen, das Einmal nach der Zeiten, ein neues Buch über Chinas zeitgenössisches Theater. Und bevor wir Sie gehen lassen, haben wir noch eine Netzmusik für Sie.
Die kommt ausnahmsweise mal aus Deutschland. Genauer aus der Nähe des Chiemsees, Gardam, mit Ghostlight. Tschüss!
Sagen
Markus Richter
und Vera Linz.
Tschüss!
I pass the moment when